und so, der darf nicht einreisen und bla und blub. Und dann kam ein paar Monate später die DVD. Dann haben sie ja halt gezeigt, wie er dann irgendwie Drogen geschmuggelt hat. Und dann hat er das aber noch gepostet bei Twitter. Und dann haben sie ihn hops genommen. Und
der Idiot.
Deswegen konnte er Rock am Ring Super und Rock schlau. Im Park nicht spielen.
Oh Gott.
Und saß in Stockholm irgendwo im Gefängnis.
Ja, wie Aesop.
Gott, oh Gott.
Ja.
Ja, aber Trump hat ihn da rausgeboxt.
Steve-O hat er, glaube ich, nicht raus.
Making America A$AP Rocky again.
Ja.
Herzlich willkommen zu Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und einem Gast. Und das ist diese Woche der Dennis Jaspersen.
Hallo.
Ehemals von der Band Herrenmagazin und heute alleine als Solokünstler.
Ja, wir spielen zwar im November, spielen wir eine Jubiläumstour.
Weil stimmt, ihr seid ja auch nur, ihr macht ja auch nur Pause.
Ja,
die Band hat sich genau. Ja nicht aufgelöst.
Ja, wir haben vor 11 Jahren mittlerweile unser erstes Album veröffentlicht und da wir uns auch immer noch gut verstehen und jetzt gehen wir nochmal auf Tour. Ja. Genau. Und aber ich mache jetzt gerade meine Solo-Sachen und fummel mich so durch.
Das versuchen wir mal rauszufinden, wie man das so machen kann. Jan, hast du was zum Einstieg?
Ja, also mich würde es erstmal interessieren. Ist dein Solo-Projekt komplett anders als das, was du in deinem Bandleben gemacht hast? Oder ist das schon vergleichbar?
Das ist schon vergleichbar. Also ich habe da auch so eine Evolution durchlebt, als ich angefangen habe, die Solo-Sachen zu machen, weil ich erst das schon auch poppiger haben wollte. Und dann bin ich ins Studio gegangen und habe da auch immerhin neun Songs, glaube ich, aufgenommen. Habe alles selbst gespielt, alle Instrumente und dann gemerkt irgendwann, dass ich das nicht will, dass ich das gar nicht möchte. Hm? Und war dann ein bisschen irritiert von mir selbst, weil ich dachte immer, ich will das. Mhm. Und dann hört man es und erst wenn man es dann wirklich hört und vor sich hat, checkt man ja manchmal erst, was es wirklich ist und dass es nicht zu einem passt.
Was hat dir gefehlt? Hat dir der Input von anderen Personen gefehlt oder waren es vielleicht die Skills, die gefehlt haben an verschiedenen Instrumenten, dass du denkst, ah, das hätte man irgendwie geiler machen können, aber ich krieg das jetzt irgendwie nicht hin, oder?
Ja, das war eine Sache. Also A war es soundmäßig, dass es mir einfach zu poppig war, dass es aber andererseits immer noch nicht poppig genug war, um wirklich poppig zu sein. Also es war wieder so zwischen den Stühlen und dadurch, dass ich das alles gespielt habe, war das auch recht streng editiert und es fehlten einfach so ein bisschen Ideen. Mhm. Und darum war es einfach nicht gut. Da gebe ich auch niemandem die Schuld für, also außer mir selbst. Ich habe das überschätzt. Also entweder habe ich mich überschätzt und ich habe das ganze Prozedere unterschätzt vielleicht auch. Aber ich habe sehr viel gelernt über mich und auch wie ich mich motiviere und habe dann gemerkt, dass ich eben Menschen brauche um mich herum. Ich bin halt ein Teamplayer und darum habe ich dann die Solo-Sachen, die jetzt veröffentlicht sind, die 2 Songs, jetzt kommt nächsten Monat noch ein dritter, die habe ich dann eben mit einer Band gespielt. Ich habe mir dann Leute gesucht und mit denen geprobt und das dann aufgenommen. Und das ist mir
viel besser. Eine Frage zu, und zwar, warum hast du dir andere Leute gesucht und nicht deine Bandkollegen? Also warum hast du bewusst gesagt, ich will das mit anderen Personen machen, als die Person, die ich sonst um mich herum habe? Wegen anderen Einfluss, oder?
Ja, also ich habe auch in diesem Prozess, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, auch natürlich auch viel über meine Art, Songs zu schreiben. Mhm. Und ich wollte mal was anderes machen. Ich wollte mal, es gibt eben auch eine andere Seite in mir und diese Seite, die wollte ich ein bisschen mehr beleuchten. Auch weil ich eben an mir arbeiten wollte. Ich wollte mal einfach was anderes machen.
Vielleicht muss man das auch nach einer gewissen Zeit einfach machen, was Neues machen.
Ja.
Einige lösen die Bands auf, andere machen dann ein Solo-Projekt. Ich weiß zum Beispiel noch, wir haben mit Pyogenesis haben wir mal den Hamburg-Support gemacht für Jonathan Davis von Korn.
Ja.
Und wir waren gerade irgendwie im Tour-Modus und ich habe da irgendwie auch keine Zeit gefunden, mich mit Jonathan Davis Solo-Projekt jetzt zu beschäftigen. Mhm. Und dann komme ich da rein und im Grünspan haben wir gespielt und ich habe einfach nichts erwartet, weil es ist ja Solo-Projekt, ne? Also der kann ja Korn nicht das Wasser reichen.
Ja.
Wo kommen wir denn da hin?
Deswegen ist es ja auch im Grünspan und nicht in einer Sporthalle.
Genau. Ja, und dann erfahre ich halt Grünspan ausverkauft, wo ich dann schon dachte, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann bin ich da auf die Bühne und dachte so, was ist das für ein Schlagzeug? Das kenne ich doch. Und er hat das nämlich halt auch gemacht. Er hat auch quasi seine eigenen Songs gemacht und hat sich aber den Schlagzeuger von Korn genommen, weil also der Typ ist halt einfach Gott, so, ne? Mhm. Und er hat sich quasi den mitgenommen, der hat die Solo-Tour von dem mitgespielt. Und da habe ich gedacht, okay, warum hat er die anderen nicht mitgebracht? Warum? Also, ne, also er hat ja bewusst einen Teil aus der Band rausgezogen, den Schlagzeuger, hat den da positioniert im Solo-Projekt. Ich glaube, der hat auch das Schlagzeug auf dem Album, glaube ich, auch eingespielt. Und da dachte ich, gut, vielleicht hat er auch einfach gar keinen Bock auf die anderen, weil er seine eigenen Songs schreiben wollte. Und
der verbringt ja auch schon genug Zeit mit,
genau,
der Truppe, ne?
Genau, dann, das war halt einfach mindblowing für mich, da so die beiden in dieser Konstellation zu sehen, Jonathan Davis und den Schlagzeuger von Korn. Und da habe ich mich ganz, ganz klein und gut gefühlt, als der Schlagzeug gespielt
hat. Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite auch völlig bescheuert. Stell dir vor, Jan, du wärst Schlagzeuger und dein Sänger sagt jetzt, okay, wir machen jetzt Pause mit der Band und irgendwie ein Jahr später meldet er sich, ja, ich mache jetzt Solo-Projekt. Ihr dürft auch alle mitmachen. Weißt du, so.
Eine mega Idee.
Es ist so, als ob man.
Ihr dürft meine Songs spielen.
Als ob man, was ist eigentlich das Gegenteil von einer Beförderung? So,
Downgrade.
Degradierung, ja.
Ja, genau, so eine Degradierung erfährt, so, okay, wir dürfen jetzt auch unsere Instrumente spielen, aber er ist jetzt, sein Name steht dran, er ist jetzt der Chef. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, für mich kam das nicht in Frage, aber also es ist auf jeden Fall noch im Raum. Ob man nochmal eine Herrenmagazin-Platte macht, also ist jetzt nichts konkret, aber
kann ja auch beflügeln, so eine Solo-Geschichte, ne?
Ja, also wie gesagt, ich habe viel über mich gelernt und war dann auch an einem Punkt, wo ich mich komplett versteift hatte, zwischenzeitlich, und wo ich ihm viel zu viel nachgedacht habe und ja, irgendwann dachte, jetzt muss ich mich erstmal entspannen, also du bist hier an einem Punkt, wo du überhaupt nicht mehr kreativ sein kannst, weil du die ganze Zeit nur völlig versteift links und rechts guckst und überhaupt nicht mehr auf deine Stärken achtest. Und wenn halt eben ein Song so aus dir rauskommt, wie er rauskommt, dann ist es halt so. Dann musst du das auch zu Ende denken und nicht immer erwarten, dass jeder neue Song der beste Song ist, den du je geschrieben hast. Da war ein langer Lernprozess, der auch mitunter extrem nervig und schmerzhaft war. Ja. Genau, aber das hat sich zum Glück alles zum Besseren gewandt. Und ich freue mich jetzt auch, also jetzt mache ich auch mittlerweile wieder Pläne. Ich war zeitweise kurz davor, das alles hinzuschmeißen.
Ah, okay.
Genau. Aber jetzt geht's wieder weiter. Jetzt habe ich Leute gefunden, mit denen ich Musik mache und die auch Bock haben und dieses Bandgefühl oder diese Energie, die entsteht, wenn man mit anderen Leuten Musik macht, das ist wieder da und dann kann ich auch freier denken, weil ich bin, glaube ich, dann am besten, wenn andere Leute auch gut sind.
Und, oh, sehr guter Satz. Das ist ein sehr guter Satz.
Ja, ja. Also mein Lieblingsgefühl ist Staunen. Staunen ist das beste Gefühl, wenn Leute irgendwas geil können.
Ne.
Ist ja der Hammer. Ist mir auch scheißegal was. Akrobaten, Zauberer, Gitarristen.
Bassisten.
Naja.
Nee, also da ist natürlich auch immer eine Frage von Geschmack und sowas und wie die spielen. Ja. Stil, aber ich bin dann einfach beflügelt. Und ich bin nicht beflügelt, wenn ich mich
festgefahren bist.
Ja, wenn ich 3 Wochen oder 4 Wochen mich eingesperrt habe alleine im Proberaum, nichts besprechen kann, auch mit irgendjemand anders. Das ist einfach, es tut mir nicht gut und es fördert nicht das.
Wohin du willst.
Weiß ich wohl nicht, genau.
Kommen wir mal einmal zurück in deine Historie und rollen das mal so ein bisschen auf. Mhm. Herrenmagazin, du hast ja schon gesagt, vor 11 Jahren habt ihr angefangen.
Ja, 2004.
Ich glaube, habt ihr 4 Alben rausgebracht?
Wir haben 4 Alben rausgebracht und 2 EPs.
Split habt ihr auch so ein bisschen. Also auf jeden Fall muss man sagen, wenn man Herrenmagazin oder auch wenn man dich sucht, dann findet man auch viel Zusammenarbeiten und so Kooperationen und so. Darüber kenne ich dich ja auch sozusagen. Also kennen ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe dich tatsächlich entdeckt über den Captain Kappa Song Rivals, den ich bis heute, also Anspieltipp, Captain Kappa Rivals featuring Dennis Jaspersen, bis heute genial finde, weil ihr da völlig selbstverständlich sozusagen scheinbar Deutsch und Englisch mischt. Also als ich das gehört habe und du quasi reinkommst und es auf Deutsch ist, also finde ich genialer Track dadurch und auch einer meiner Lieblings-Captain Kappa-Songs, weil die Abwechslung natürlich auch gleich total da ist. Dadurch weiß ich überhaupt, wer du bist. Ich glaube, Captain Kappa haben mal im Übel und Gefährlich gespielt. Kann das sein? Ist das möglich?
Ja, ich habe ein paar Mal mit denen gemeinsam den Song performt.
Und auch standen wir mal zusammen im Aufzug. Na? Und da hatte ich nämlich diesen Moment, wo ich dachte, der Typ kommt mir super bekannt vor. Ja, wer ist das? Kenne ich den jetzt? Also, das war mir aber nicht richtig klar. Kenne ich den irgendwie, weil der hier immer rumläuft, irgendwo in Hamburg oder so? Oder manchmal hat man ja so Sachen, dass man gar nicht weiß, woher man die Leute kennt. Und dann bin ich später drauf gekommen, das war der von dem Song, okay. Fand ich jedenfalls super cool. Herrenmagazin, wie gesagt, 4 Alben, diverses Zeug, Kooperationen. Du hast schon gesagt, als Solokünstler hast du jetzt sozusagen gerade erst angefangen, Sachen rauszubringen. Mhm. Also jetzt 2 Songs draußen und einer kommt noch jetzt demnächst. Ja. Das heißt, das geht erst los. Ich würde sagen, wir fangen mal einmal wirklich ganz weit vorne an, also noch vor Herrenmagazin sozusagen. Wie hat das für dich überhaupt angefangen mit Musik? Irgendwie bist du ja drauf gekommen, Musik zu machen.
Nicht
Fußball.
Ja,
zum Beispiel.
Nee, Sport war für mich nie. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war AC/DC, Thunderstruck. Da kam ich das erste Mal mit Rockmusik in Kontakt. Das fand ich irgendwie schon irre. Und dann weiß ich noch, hatte der Freund von meinem Bruder hatte die bis zum bitteren Ende Live-CD von den Toten Hosen dabei und dann habe ich mir das Booklet angeguckt und da war, ich glaube auch auf der ersten Seite oder zweiten Seite ist so ein Foto, wo die in so einem zerstörten Backstage Andi und so ist so in sich zusammengesackt, völlig verschwitzt oben ohne und ich glaube Campino liegt irgendwie daneben und es ist auch alles so, die ganze Seite ist wie so eine Blaupause des Punk, also es ist natürlich auch völlig konstruiert und dann sind so Artikel sozusagen, Zeitungsartikel vermeintliche, die dann suggerieren, wie wild die Band ist und sowas und alles und ich habe das gesehen und habe diese Musik gehört und mich hat das völlig elektrisiert und dann wollte ich Musik machen und dann hat mein Bruder hat Gitarre gespielt und dann hat er mir 2 Akkorde beigebracht, E-Moll und A-Dur und ich bin sofort hochgegangen in mein Zimmer und habe mein erstes Lied geschrieben. Da war ich 12 und habe dann mit 14 meine erste Band gegründet. Die hieß Kampfkühe erst, dann später am Kahlen Aste. Mit Johann Scherer, der auch jetzt bei das Cloudsville Studio macht und noch 2 weiteren Freunden. Daniel zum Beispiel, mit dem ich auch das Projekt Don und Daniel habe. Und dann
stimmt, das bist ja auch du.
Ja, da haben wir das auch ist, 2 Platten gemacht.
Da bin ich drauf gestoßen, aus einem ganz einfachen Grund. Der Bassist von meiner Band heißt Don Daniel.
Ach echt?
Also steht nicht auf seinem Pass, aber es ist schon immer sein Spitzname. Und irgendwann hat jemand der Don und Daniel entdeckt und das irgendwie uns geschickt oder ich weiß nicht, da haben wir immer diesen Gag gehabt, dass es irgendwie eine Band gibt, die sich nach unserem Bassisten benannt hat.
Das ist ein wahnsinnig dummer Name.
Ich hatte das völlig, völlig ausgeblendet. Ich hatte das auch gesehen, dass du das warst und hab's aber wieder vergessen. Geil.
Ja, abgefahren. Das ist ein wahnsinnig doofer Name. Wir brauchten ganz schnell einen Namen, weil wir über irgendeinen Bandwettbewerb spielen sollten.
Und Daniel so, nein, das war der gute Name.
Ja, genau, ist bis heute noch Streit. Wir haben lange versucht, uns einen besseren auszudenken, aber haben nichts. Naja, auf jeden Fall haben wir dann die Band gegründet. Dann ging das aber auseinander, weil ich auf dem Internat gegangen bin. Und dann habe ich dort die Band Pac-Man gegründet. Das war Skatepunk. Zu der Zeitpunk habe ich nur Skatepunk gehört. Also rauf und runter.
Welche Bands?
NoFX, Bad Religion, riesen Bad Religion Fan. Riesen Bad Religion Fan. No Use for a Name, Lagwagon, Ten Foot Pole.
Millencolin?
Millencolin, die ganzen.
Megaband.
Den ganzen Quatsch. und die habe ich dann, genau, das haben wir dann gemacht und das ist aber auch dann aufgrund von Wirren auseinandergegangen und dann kam Herrenmagazin mit dem Schlagzeuger von Pac-Man, der ist dann an die Gitarre gewechselt und der hat nämlich Rasmus Engler kennengelernt.
Übrigens das einzige Mitglied von Herrenmagazin mit einer eigenen Wikipedia-Seite.
Ja, aber ich glaube, das hat er selbst.
In meinen Recherchen habe ich versucht, was über Dennis rauszufinden, aber es gab nur eine Herrenmagazin-Wikipedia-Seite.
Ja, ich glaube, aber das hat er selbst gemacht. ich muss ihn mal fragen. Und genau. Und dann haben wir Herrenmagazin gegründet. Auf einer Bank beim Grünjäger. Vor Schorsch. Und ich hatte mich auch wahnsinnig eingesaut mit der.
Also viel mehr Hamburg Indie Poprock geht quasi dann nicht.
Wir, ja, wahrscheinlich nicht. Und Rasmus kannte eben Jan Müller und der hatte damals mit Olli Frank den Müller und Frank Musikverlag. Und die haben uns immer unter Vertrag genommen. Und das weiß ich noch. Ich war damals in der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Und dann war ich abends eingeladen zu Jan Müller von Tokotronic. Und das war, ich war noch nie so aufgeregt in meinem ganzen Leben. Das war riesen Tokotronic-Fan.
Ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben, könnte auch ein Tokotronic-Songtitel sein. Ja. Bin mir nicht ganz sicher.
Es gibt auch der schönste Tag in meinem Leben. Genau, dann saß ich da, hab den Vertrag unterschrieben und dann hat er uns an Motor verdealt damals.
Oh. Stimmt, da habt ihr dann ja die ersten Sachen gemacht.
Genau.
Motor war richtig dick früher, ne?
Motor war saucool damals.
Das war früher am Grünspan hier in Hamburg, das ist ein recht kultiger Club, da gab es immer so Compilations, so Sampler, so Motor Records Sampler, wo dann die ganzen Bands drauf waren.
Ja.
Wie 24 Stücke oder so.
Ja.
Und dann so, oh, was ist das denn und so, was ist das denn Neues? Mega.
Motor, ja genau, Tim Renner. Ja, genau. Ich bin den auch. Also man kann den. Die haben für uns das eigentlich auf jeden Fall sehr gut hingestellt erstmal. Und ich glaube, dass ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir damals noch ein bisschen mehr Geduld haben können oder sollen und dann wären wir noch woanders untergekommen oder wir hätten irgendwie die Wahl gehabt, weil es gab auch nur Motor, die wirklich interessiert waren. Aber hinten raus können wir uns nicht beschweren. Die haben echt viel bewegt und haben uns schon aus dem Stand auf ein Level gehoben.
Wie lange wart ihr da?
Zwei Alben waren wir da. Das brach dann auch alles so ein bisschen auseinander. Und wir haben dann nach der zweiten Platte, als es dann möglich war, auch das Schiff verlassen. Das war aber auch dann schon, guck mal, unsere zweite Platte kam 2009 raus. Und da war das ja auch schon nicht mehr so mit den Plattenfirmen. Mhm. Das war ja auch damals schon vorbei. Und dann die dritte Platte war dann 2011 oder so. Und da war Motor auch nicht mehr.
Habt ihr ja in Eigenregie rausgebracht, oder?
Nee, die haben wir ja bei Eigenregie produziert. Also selbst bezahlt. Und die haben wir dann bei Delikatesse rausgebracht. Auch eine Plattenfirma, die es heute leider so nicht mehr gibt. Mhm. Genau. Wie so viele, genau. Damals, da waren Findus und so auch auf dem Label. Genau. Und das war die dritte Platte.
Und mit der vierten seid ihr dann ja, da schließt sich dieser Hamburger Indie-Pop-Rock-Kreis bei Grand Hotel Van Cleef rausgekommen.
Damals sind wir,
bei dem Hamburger Indie-Label,
Ich finde es so witzig, weil als wir dann irgendwie die Meldung rauskam, dass wir jetzt beim Grand Hotel sind, war das Feedback immer so, wart ihr nicht immer beim Grand Hotel?
So alle, gefühlte Label-Zugehörigkeit.
Das haben sich alle gewundert, dass wir nicht. Hä? Also insofern.
Also das ist ja schon Champions League, ne? Muss man sagen.
Ja.
Also in dem Musikgenre ist das schon für eine deutsche Band, glaube ich, so.
Ja, das ist. Würde mit Herrenmagazin auch auf keinen Fall mehr zu irgendeinem anderen Label. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, wo wir hin sollen, auch wo die Leute, die Leute sind so nett, ey. Rainer Ort ist einfach so ein geiler Typ und auch Reimer und Malek, die machen alle so einen So, sind so geile Typen. Das sind so integere, nette Menschen. Und warum sollen wir woanders hin?
Ja. Es geht, ja.
Also sofern sie uns wollen. Mhm. Aber ich sehe, also es gibt kein Label in Deutschland, wo man hingehen sollte.
Also ich fand immer, ich wollte immer mit meiner Band eigentlich zuerst Guter Junge Records, weil Bushido irgendwann mal gesagt hat, glaube ich, in irgendeinem Interview, dass so nach dem Motto, er wird nicht nur Rapper sein, solange er Sachen geil findet. Und er hat ja auch immer, er ist, glaube ich, zweimal vor Gericht gelandet, weil er bei Metalbands geklaut hat.
Ja.
Habe ich immer gedacht, eigentlich wäre das Geilste, als Metalband von Bushido gesigned zu werden auf erst Guter Junge Records. Das gibt es jetzt leider in der Form ja auch nicht mehr so richtig. Meine Chancen sind nicht mehr so da.
Der hat viel so von so finnischen so.
Der hat, glaube ich, genau, von einer französischen und von einer skandinavischen Band wirklich die Melodien einfach geklaut und in seine Beats quasi reingearbeitet. Also auch ganz absurd, aber irgendwie auch geil, ne? So zu sagen, ich klaue mir meine Musik irgendwo und dann auch so weit zu gehen und die nicht bei einem anderen Rapper oder einem Beatmacher zu klauen.
Ja.
Oder bei bekannteren Pop-Sachen und dann zu versuchen, die umzubauen, sondern wirklich zu sagen, ich gehe zu Metal.
Hat ja aber auch sowas, Metal hat ja sowas wahnsinnig Dramatisches auch. Also
ja, das kann man ja auch für alles Mögliche dann, ich glaube, es waren auch so Symphonic Death Metal Sachen, also wo auch wirklich die hart waren, aber eben auch richtige Melodien hatten.
Ja, genau.
Die Kompositionen so. Kann man dann ja auch super benutzen für
Wie
alles Mögliche.
Wie nennt sich
Mögliche.
Das Symphonic Hard Metal?
Death Metal.
Symphonic ich glaube, es war Death Symphonic Metal. Death Metal. So Within Temptation und sowas, ne?
Ja, das ist schon, das ist tatsächlich so richtig Opern-Metal. Wie heißt denn das noch? Ja. Auch Symphonic, aber ohne das Death dazu.
Wusstet ihr, dass Sido eine Punkrock-Band hat?
Gott, oh Gott.
Ja, ich muss mich jetzt mal outen.
Die müssen ja super gut sein.
Ich war mal auf. Oh, ich war nicht nur auf einem, ich war auf mehreren Sido-Konzerten und die haben da so selbst gebrannt das Album von dieser Sido-Punkrock-Band verkauft. Die hießen Fritzels Töchter.
Oh Gott.
Und 5 Euro hat das gekostet. Das habe ich mir geholt. Es ist verdammt gut. Nein, es ist schon.
Ich will jetzt keinen Ärger haben von Sido.
Kein Ärger mit Sido.
Ist belegt, dass es Sido ist oder ist es einfach.
Ja, ist belegt.
Okay.
Aber es ist wirklich witzig, den in dem Kontext zu hören.
Ich hätte jetzt sonst gedacht, dass
nicht schlecht.
Sich
Man
jemand verkleidet
hören.
Hat und das Gerücht gestreut hat.
Er hat doch mit, kennt ihr die Brainless Wankers aus
ja,
Berlin?
Klar.
Mit denen hat er doch. Mama ist stolz gemacht bei diesem Stefan Raab Bundeswissenschaftlichen
so, ja,
Songkontakt.
Ja.
Ja, das und darüber kam mal diese Punkrock-Schiene irgendwie und ja,
er hat
also
eine Punkrock-Platte gemacht.
Ich muss die nochmal rauskramen, die bringe ich nächstes Mal mit, die ist echt witzig.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch
gespannt. Ist wirklich nicht schlecht.
Es gibt, Ferris hat ja früher auch in Bremen eine Band gehabt, die ist FAB. Und das war auch geil. Also es war ja auch so Rap mit Punk.
Das macht er doch jetzt gerade wieder.
Ja, das ist nicht dasselbe.
Ich glaube, morgen kommt die neue Single von Phoenix aus der
Asche.
Aschenbecher. Nee, oder?
Phoenix aus der Klapse.
Aus der Klapse. Phoenix aus der
mit
Klapse
Swiss,
mit Swiss
zusammen. Ja.
Also ich hatte auch die Hoffnung, dass es so wie FAB sein wird, aber ist es leider nicht geworden.
Naja, jedenfalls er ist Guter Junge, ist keine Alternative mehr für meine Band. Deswegen bin ich jetzt bereit. Bubak Records, wenn ihr das hört. Ich will das Kunstmarktgeld von Daniel Richter in meine Band investiert sehen.
Oder du gehst auch zum Grand Hotel.
Oder ich gehe auch zum Grand Hotel. Vielleicht braucht ihr mal eine Gothic-Metal-Band.
Gothic-Metal, ne? Im Metal ist ja noch Geld.
Ja, ich behaupte das mal so.
Genau, da kann man ja auch weltweit touren.
Falls das jetzt zu Verhandlungen kommt, behaupte ich das mal. Da liegt richtig Geld.
Du, die Labels sind alle verzweifelt. Die signen alles, glaube ich.
Ja, es ist immer so eine Frage. Alle sind verzweifelt. Aber auf der anderen Seite wollen sie halt auch alle kein Geld ausgeben. Ne? Es ist echt eine.
Ja, das ist auch das Problem, vor dem ich stand, irgendwie bei den Solo-Sachen. Und warum ich mich dann auch entschieden habe, das selber zu machen. Mhm. Weil eigentlich. Es gibt keine guten Angebote mehr. Und es geht halt in diesem Feld, wo ich mich bewege, geht es dann eben auch um Geld, wie das sind dann 5.000 Euro oder so.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es, also was die Dienstleistung vom Label angeht, die brauchst du auch nicht mehr so sehr. Durch Social Media, durch diese Demokratisierung ja auch des Musikmachens, einen Vertrieb zu finden, wo du deine Musik rausbringen kannst, ist nicht das ist die Schwierigkeit. Also im Notfall kann man sich einen klicken.
Ja, vor allem, was macht ein Label? Ne?
Ja,
also ein Label,
ist genau die Frage.
Ein Label engagiert einen Regisseur, der dir ein Video dreht. Ein Label engagiert eine Promo-Agentur, wenn sie es nicht in-house hat, aber engagiert sie eine Promo-Agentur. und sie engagierten Vertrieb.
Ja, und in dem Moment, so, wo du das alles bezahlen müsstest, wozu brauchst du dann das Label? Dann kannst du es auch selber,
genau,
machen.
Genau, also das Label, also ich muss es nicht bezahlen, aber natürlich will dann auch ein Label viel.
Ja, so, gut, oder will zumindest, dass das auch wieder reinkommt.
Die Rechte und die gibst du lange, ne, ab und will dann, Labels wollen ja heutzutage auch einfach von allem was abhaben.
Ja.
Die wollen ja von den Live-Sachen was ab. Ich will auch gar nicht, ich kann die auch verstehen, ne? Ich kann die auch verstehen.
Ja, sonst lohnt sich eben auch kaum noch, genau, sozusagen, diese ganzen Sachen zu machen.
Ja, aber das kann irgendwie auch nicht die Antwort sein.
Nee, das muss ich auf jeden Fall irgendwie nochmal anders aufstellen. Also jetzt gerade ist ja der große Wandel zum Streaming und ich denke, da wird noch einiges dann passieren. Ja. Da haben wir hier im Podcast ja auch schon drüber geredet, dass wir haben es schon mitbekommen im Podcast, dass viele Leute drüber nachdenken. Und wie geht man heute vor und ist das Album noch relevant und diese ganzen
da
Fragen.
Da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Mhm. Dass Radio, also die ganzen Redaktionen, der ganze Print und das ganze Radio, die sind immer noch so in dieser alten Struktur, mhm, verhaftet und sagen immer, wir wollen eine Platte haben, wir müssen irgendwie einen Grund haben, um etwas zu promoten.
Ja, von Print kenne ich das auch.
Genau, und das das kann so nicht weitergehen. Ich glaube nicht, dass es so weitergehen kann. Also weil Print jetzt ja auch nicht unbedingt noch Auflagen verkauft, die, wo es wirklich Geld verdient wird. Und die Hip-Hopper machen es vor. Gut, die Hip-Hop ist Hip-Hop und was Indie und die ganze Rock und Gitarre haben, das ist halt einfach oldschool. Das ist damit nicht zu vergleichen. Aber auch ich habe mit Markus drüber gesprochen, Markus Wiebusch von Kecker, und meinte auch so, ey, das wird so werden. Und dann sagt, ja, er zu mir, ja, aber Dennis, was nützt dir heute, wenn du in 10 Jahren recht hast?
Zack, ausgebremst.
Ja, es ist richtig. Es ist richtig. Es ist immer noch so, dieses Radio und die ganzen Promokanäle sind auf Alben ausgerichtet, auch wenn nur Singles gespielt werden. Und ja, es ist spannend. Es bleibt spannend, wo es hingeht. Also ich will auch nicht jammern. Ich bin sehr glücklich. Es ist wahnsinnig aufregend.
Eine Sache, die ich ja ganz spannend finde und die ich so ein bisschen für mich entdeckt habe, und da kann ich jetzt einen meiner berühmten Exkurse machen.
Ich bin gespannt.
Ich fahre ja öfter mal nach Berlin mit dem Auto, und wenn man nach Berlin fährt, ist immer schön, wenn man so in die Nähe von Berlin kommt, also in das Stadtgebiet langsam reinkommt, dann kriegt man die ganzen Radiosender.
Mhm.
Was natürlich geil ist, weil gefühlt gibt es hier 5 Radiosender. Also man muss dazu sagen, ich habe so ein altes Autoradio mit so FM, AM.
Ja.
Das heißt, hier kriege ich tatsächlich so eine Handvoll Radiosender, und in Berlin sind das auf einmal doppelt so viele.
Ja.
Das heißt, da kann man irgendwie Radiosender hören, wo auf einmal Türkisch gesprochen wird, da kann man russische Radiosender hören.
Ja.
Macht halt voll Spaß, da kann man Schlagerradio hören. Ich meine, das sind so Sachen, in Hamburg hat man das Gefühl, da gibt es halt noch Radio Bob und Alsterradio, und auf allen anderen Sendern läuft sowieso die gleiche Dance-Pop-Mucke,
ja,
oder auch mal mit einem soften Hip-Hop-Ding dazwischen, aber ich sag mal wirklich das, was heute vielleicht am ehesten als Mainstream zu bezeichnen ist, und auf den anderen beiden läuft halt immer die gleiche Classic-Rock-Grütze. So.
Ja.
Und in Berlin gibt es wirklich Abwechslung, und ich höre da auch mal Schlagerradio, weil das geil ist. Das sind Sachen, die höre ich sonst nicht. Ne? Die habe ich. Michael Wendler höre ich halt sonst nicht. Deswegen immer geil. Und deswegen habe ich auch Radio Teddy entdeckt.
Ich wusste, dass du das
Radio
sagst.
Radio Teddy ist nicht nur die letzte Bastion des Deutschpop, wo Juli immer noch große Stars sind, sondern Radio Teddy ist eben coole Musik für Erwachsene und Kinder. Oder Kinder und Erwachsene. Eigentlich andersrum. Eigentlich mehr für Kinder.
Ja.
Da gibt es, jeden Abend gibt es das Zahnputzlied. Und das ist natürlich schon mal super. Und da gibt es Kinderhörspiele und so, macht es Spaß, das zu hören. Und es gibt eben auch Kindermucke. Und da ist mir aufgefallen, da habe ich rausgefunden, dass es eben Kindermusik aus meiner Jugend, was kannte ich, Rolf Zukowski. Mhm. Natürlich Riesenartist, unfassbarer Songwriter, wenn man realisiert, dass in der Weihnachtsbäckerei von ihm geschrieben wurde. Der Song, wo wirklich jeder einen Ohrwurm hat in dem Moment, wo man den anfängt. Den geschrieben zu haben, ist ja schon völlig geisteskranke Leistung. Aber sonst wäre mir damals nicht viel eingefallen, außer Sachen, die irgendwie scheiße waren und an Kinder vermarktet wurden.
Es gab sowas wie Frederik Wahle noch.
Mhm. Ja, okay, den kenne ich nicht. Aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, es gibt nicht so viel. Und heute gibt es richtig moderne Popmusik, produziert für Kinder. Und dann habe ich so Entdeckungen gemacht, wie das zum Beispiel Markus Becker, seines Zeichens Malle-Party-Schlagersänger. Malle-Party-Schlager sind ja auch in diesem Podcast immer wieder ein Thema, muss man dazu sagen.
Sehr geliebt.
Sehr geliebtes Thema. Markus Becker, der mit dem roten Pferd, der auch eben sonst auf Malle unterwegs ist, der macht dann tatsächlich abends Malle-Party und vorher 13, 14 Uhr Konzerte für Kids. Ich habe dann nämlich den Song Schade keine Schokolade gehört im Radio von ihm. Der ist 1:1 produziert wie ein Malle-Party-Schlager. Völlig eingängig, uts, uts, uts. Und der macht einfach Partys mit Kindern am Nachmittag. Ja. Macht er den Club mit Kids voll, dann machen die da Party mit den Partyschlager-Songs für Kids. Und abends ist dann Malle-Party mit Saufen.
Das ist eine wirklich exzellente Überleitung. Denn ja, genau. Ich mache ja auch Kindermusik.
Genau, da bin ich nämlich auch. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Es gibt ja diese extrem erfolgreiche Compilation-Reihe Unter meinem Bett, wo ich glaube Olli Schulz auch drauf ist, der hat da auch in seinem Podcast mal drüber geredet.
Ja, und Maxine ist da drauf, ja. Bela B.
Genau, also eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Ja, so, ne?
Höchste Eisenbahn.
Also eben auch Künstler, wo man jetzt nicht sagt, das sind ja, die machen Musik für Kinder. So,
ja, sondern, genau.
In Anführungszeichen echte Musiker sozusagen.
Ja. Ich dachte gerade, du wolltest die Überleitung zum Bierkapitän machen und nochmal einen kleinen Gruß an unseren Freund
Bierkapitän. Ja, natürlich immer einen Gruß an den Bierkapitän nach Mallorca. Aber mein Fazit ist sozusagen, ich habe entdeckt, das ist ja eine richtige Szene, eine richtige Industrie und da nimmst du eben auch teil.
Da nehme ich auch teil. Das hat auch großen Spaß gemacht oder macht großen Spaß. Denn
wie kommt man da ran?
Es gibt Verbindungen zu Francesco Wilking von der Höchsten Eisenbahn und weil der kuratiert das so ein bisschen. Der und dessen Umfeld, die schaffen die Leute ran und suchen immer neue Songs und die hatten mich gefragt und dann habe ich, zu der Zeit habe ich immer eine Serie geguckt, die heißt Tremé. Das ist eine Serie über das New Orleans Post-Katrina.
Von den The Wire-Machern.
Von den The Wire-Machern, genau. Extrem sehenswerte Serie, wie die Community wieder auf die Beine kommt. Und da geht es eben sehr viel um Jazz und um diesen New Orleans Musikszene. Da wollte ich ein Stück machen, was so Second Line mäßig ist. Und dann den Song gab es tatsächlich schon, hatte ich mal irgendwie mal geschrieben. Und was der Papa sagt, ist nicht immer richtig. Und dann habe ich mir Leute gesucht, zwei von den Meute-Typen sind dabei. Und dann haben wir das eingespielt. Und dann kam das raus und dann haben wir die Konzerte mitgespielt. Und dann sollte ich auf den Konzerten zwei Stücke spielen. Einmal das und eins dann von mir. Und von mir kam mir kein Lied kindgerecht vor. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe einfach noch ein Lied. Und weil ich der Meinung bin, dass Colors of the Wind aus dem Film Pocahontas das wichtigste Lied der letzten 30 Jahre ist, habe ich gedacht, ich schreibe mein eigenes Colors of the Wind und dann ist der Film mittlerweile 30 Jahre alt, mal gucken, schreibe ich mein eigenes Colors of the Wind. Dann habe ich mir jemanden gesucht, der das arrangieren kann und habe eben dieses Liebeslied an die Erde geschrieben, Planet. Und dann war ich auch sehr froh, als es als Single rausgebracht wurde. Und jetzt mache ich noch ein Kinderstück auf dem nächsten Sampler. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Die ganzen Leute sind total nett, das ganze Umfeld ist.
Ich muss nur mal ganz kurz sowas sagen. Ich finde es richtig geil, dass du das machst. Wirklich. Ich finde, so Musik für Kinder zu machen, ist irgendwie eine ganz andere Nummer als diese ganze Metal, Hip-Hop, Pop,
Unterhaltungsparty.
Ja. Weil im Endeffekt halt immer jemand da ist, der da irgendwie Geld mit verdienen möchte, wenn es auf einem gewissen Level ist, immer alle halten nur die Hand auf so. Und du gibst den Leuten gleich mit Kindermucke einen ganz anderen Vibe mit. Du gibst Leuten oder vor allem den Kindern halt irgendwie Songs, wo man einfach weiß, dass die pure Freude damit wahrscheinlich haben oder darüber nachdenken. Und ich finde, das ist so eine ganz andere Ebene des Musikmachens.
Ja, deine Codes funktionieren auch nicht mehr. Dein Habitus, was du auf der Bühne sagst, das kannst du alles vergessen.
Ja.
Weißt du, was du dir so angewöhnt
ganzen
hast?
Ganz eingeübten Ansagen.
Genau.
Hat schon mal jemand wieder Bier getrunken hier?
Genau.
Nein.
Oder, können wir mal Schnaps auf die Bühne bekommen? Nee.
Open up this pit.
Ja, ich finde es wirklich sehr gut, dass du das machst. Und ich werd mir das nachher mal anhören. Der Pocahontas-Song ist wirklich sehr gut.
Der ist wirklich stark.
Der Text ist wirklich, ich muss gucken, wer das geschrieben hat. Das ist so ein wichtiges, tolles Lied. Auch gerade heutzutage in der ganzen Klimawandel, Fridays for Future Debatte, ist es eigentlich so seiner Zeit voraus. Das ist wirklich ein exzellenter Text. Genau, und ja, das macht großen Spaß.
Was ich daran eben auch so cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, als ich ein Kind war, da gab es noch nicht so viele coole Musik für Kinder.
Gab's auch nicht.
Da habe ich, weiß, als Kind, also in der Grundschule habe ich Backstreet Boys und Spice Girls gehört, weil das damals groß war. Die Mädels haben Kelly Family gehört, ja. So. Das war für Kinder dann, aber es war ja natürlich eigentlich keine Musik für Kinder.
Nee.
Und heute kannst du eben auf diesen Compilations richtig gute Popmusik für Kinder holen. Es gibt Hip-Hop für Kinder, also so langsam, wie heißen ja, die denn noch?
Deine Freunde.
Ja, deine Freunde, genau. Das ist ja geil produziert, geil geschrieben, ja. Und so, das ist ja eben nicht, nee, und es ist eben auch nicht doof, es ist nicht, man geht, die ganzen Künstler gehen nicht mehr mit einer Erwartungshaltung ran von, das ist ja nur für Kinder. Müssen wir uns keine Mühe geben, ist egal.
Umso mehr Mühe müsst ihr eigentlich geben.
Genau.
Weil Kinder eben nicht so, die kannst du einfach, wenn denen das nicht gefällt, dann sagen die das sofort. Mhm. Was interessant ist aber am Kindermarkt, habe ich jetzt gelernt, dass die Zielgruppe eigentlich relativ schmal ist, weil du sozusagen, du hast so zwischen 3 und 8 oder so, wo du sowas machen kannst, und die haben sind natürlich auch Welten auseinander.
Ja.
Sozusagen, also ein 3-Jähriger und 8-Jähriger ist ja, als würden sie leben ja auf verschiedenen Planeten. Und danach hören die dann schon Crow oder Linkin Park. Guck mal, wie alt ich bin.
was junge Leute so hören.
Genau. Die hören dann schon Crow oder ich will keine Werbung machen für das Arschloch. Genau, und darum ist es relativ schmal, eine schmale Zielgruppe, wo man nicht so lange dabei bleibt.
Vor allem hast du da auch nur einen gewissen Zeitraum, um den Kindern vielleicht über die Musik irgendwas zu vermitteln.
Ja. Du hast natürlich nicht so, wenn du jetzt mit 6 Dennis Jaspersen hörst und das total super findest, dann bist du ja nicht mit 15 immer noch Hardcore-Fan von der gleichen Musik.
Nein.
Also du kommst ja nicht mit sozusagen. Du bist dann deswegen, klar, die Zielgruppe ist schmal und bleibt auch schmal sozusagen. Du kannst dir keine Fans erarbeiten, die über Jahre bei dir bleiben.
Nee, du musst sie immer wieder neu einsammeln.
Das ist natürlich völlig anders.
Genau, aber wenn sie dann dich einmal gehört haben, haben sie vielleicht schon mal eine Gitarre gesehen. Das ist
Also man kann auf jeden Fall das Publikum positiv beeinflussen.
Ja, genau. Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich.
Man muss aber auch sagen, wahrscheinlich ist das auch ein Markt, wo viel, viel Geld über den Tisch geht.
Das glaube ich auch,
weil die
insgesamt.
Eltern kaufen dann die CDs oder streamen die permanent. Also
aber für die Eltern ist es auch gut, weil wenn es coolere Kindermusik gibt, dann müssen die nämlich auch, können die nämlich auch, wenn die Kids das hören, diese Musik hören und müssen nicht, was weiß ich, Crazy Frog oder Eiffel 65 hören.
Meine Cousine hat immer, als sie klein war, hat sie immer so ein Lied gehört, das hieß Lokomoko Lokomotive Schuh.
Hey, klingt wie ein 1A-Malle-Song.
Den ganzen Tag lief das war unglaublich.
Und da leidest du dann ja als Elternteil auch. Also,
also ich habe das bei mir in der Familie, die hören halt auch so Kinder-Rap, Hip-Hop und da feiern die Eltern das halt auch ab. Das ist halt nicht
viel cooler.
Ich sag,
das ist ja bei deine Freunde zum Beispiel, die rappen das halt auch gut.
Genau.
Ist halt nicht blöd gemacht.
Ja, so. Und es ist vor allem, ich glaube, der Unterschied ist, oder ich glaube, das Mindset muss halt sein, dass du das sehr ernst nimmst. Dass du das Publikum sehr ernst nimmst. Ich fand das auch so geil, wie Bela aufgetreten ist in der Fabrik, und er kam da an und alle waren natürlich wahnsinnig ehrfürchtig, und dann hat er sich einfach auch echt schick gemacht, so. Er hat sich einen Anzug mitgebracht und sowas und war einfach ein Star, so. Und man hätte ja auch denken können, dass er da erst normal auf die Bühne geht und denkt, es sind ja nur Kinder oder so.
Aber so Minimalaufwand quasi.
Genau, Minimalaufwand. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Der hat das sehr ernst genommen, und das fand ich so vorbildlich. Immer wenn ich denke, ach, ich lasse das T-Shirt an, dann
denkst du an Bela.
Denke ich an Bela, denk, nein, du hast das Hemd mitgebracht.
Guck, und schon wieder das Bela ein Thema bei uns, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, eine Freundin.
Schönen Gruß, Bela.
Die Assistin Jenny, mit der ich jetzt viel Musik mache, die spielt in so einer Gypsy-Band, also Gypsy-Polka-Band, und die haben auch einen Song mit Bela gemacht, und der kam dann in den Proberaum, weil er mit denen spielen sollte, und sie kommt da eben aus Schweden und sie kannte das gar nicht, Ärzte und so, und dann meinte sie zu mir, das ist so komisch, die Deutschen, die sind immer, wenn Bela im Raum ist, sind die alle so ehrfürchtig. Für sie war das so, hä? Ja, geil.
Aber wer ist dieser Mann?
Ja, ist aber ein guter Typ. Also sofern ich ihn kennengelernt habe und was ich so höre.
Wir werden da auch noch hinterkommen. Der
müsste ja, der wohnt ja um die Ecke.
Wir kriegen Bela auch noch. Mit jeder Folge, die wir machen, verdichten sich die Spuren.
Der wohnt hier um die Ecke.
Wir kriegen den.
Okay, wir müssen gleich mal den Mikrofon.
Bela, wenn du das hier hörst, wir kriegen dich. Jan, hast du noch was?
Ja, es ist jetzt schwierig, den Bogen zu bekommen, wo ich eigentlich hin möchte. Eigentlich wollte ich so ein bisschen...
Du willst wieder irgendwas mit saufen oder so?
Nee. Wo jetzt gerade, wollen wir noch ein Bier trinken?
Ja, ein Bandleben-Bier.
Ja, aber dann Achtung, Biersnob aus dem Glas.
Wow, okay.
Ich nehme die Dose. Okay. Wir haben nämlich jetzt ein eigenes Bier für unsere Gäste, weil die Gäste, die hierher kommen, sollen natürlich auch ein bisschen was bekommen, außer die witzige Zeit mit uns. Und wir verdienen ja mit diesem Podcast kein Geld und können dementsprechend unsere Gäste nicht bezahlen. Deswegen kriegen sie Bier.
Deshalb macht ihr sie betrunken. Genau. Dadurch wird der Content spannend.
Genau.
Ich mach schon, danke.
So, ein neues Bandleben-Bier wurde soeben serviert.
Oh, endlich.
Und wird jetzt fachgerecht eingeschüttet.
Das sieht aber verdammt gut aus.
Ja, also auch für euch, falls ihr Gast sein wollt, meldet euch gerne auf www.bandleben.de über unser Kontaktformular, dann bekommt ihr auch ein Bier.
Das stimmt, ja. Also wo ich, jetzt hast du die Saufenkiste wieder aufgemacht. eigentlich wollte ich so ein bisschen noch was wissen über deine Live-Performance, wenn du mal mit Herrenmagazin unterwegs warst, bist.
Ja.
Ich habe nämlich nebenbei so ein bisschen, habe ich hier mal gegoogelt, mal Herrenmagazin eingegeben und da wurde mir gleich hier so ein Link vorgeschlagen zu einer großen Kartenseite, wo man Karten kaufen kann. Kann das sein?
Konzertkarten?
Ja, Konzertkarten.
Ja, ich sag's jetzt mal,
ja.
Eventum hat mir da gleich die Herrenmagazin-Tourdaten um die Ohren geklatscht.
Genau, im November. Wir sind Anfang November auf Tour. Wenn ich Profi wäre, hätte ich die Daten am Start, aber es sind, glaube ich, die ersten beiden November-Wochenenden.
Ja, also ich glaube zum Beispiel, ihr spielt im Übel und Gefährlich, glaube ich, habe ich gelesen. Was mega gut ist, geile Location.
Dann könnten wir ja mal wieder Aufzug zusammenfahren.
Auf jeden Fall sehr gerne.
Komm ich mit.
Der Vorverkauf läuft auch sehr gut. Insofern sei allen ans Herz geraten, sich dran zu halten.
Dann spielt ihr am 7. November in einer Location, die auch schon öfter mal Thematik hier war, in Berlin.
In Binu. Interessant, warum war das Thema?
Hört ihr unsere Folgen an.
Wir haben die These, dass Berliner Publikum schwierig ist.
Und in Binu mal ganz gerne große Kreise gezogen werden.
Sicherheitskreise.
Ja, wir haben schon in Binu gespielt mit meiner Band und die waren Vorband Johnny Dash Shadow und ja, da gab es witzige Anekdoten, die wir schon des Öfteren hier mal erzählt haben. Deswegen, Binu sticht immer bei Johnny und bei mir sehr ins Auge aufgrund der Vergangenheit. Ja, aber dann sicher noch Köln und Hannover und Oberhausen. Und ja, also ihr kommt rum.
Frankfurt, genau.
Bist du aufgeregt schon?
Ja, bin ich.
Warum?
Unseretwegen.
Aber ist doch ein eingespieltes Team.
Nein.
Also das schneiden doch. Wir raus? Doch.
Nee, wir sind, wir haben letzte Woche zum ersten Mal geprobt. Wieder das.
Ist das komisch?
Ja, auf jeden Fall.
Komisch gut oder komisch schlecht? Beides.
Es ist komisch, weil man sehr schnell wieder merkt, relativ schnell ist die Dynamik wieder da.
Mhm.
So. Und es hat sich irgendwie, es ist so, als hätte sich nichts verändert, aber es ist natürlich sehr viel
passiert.
Mhm. Und auch ich bin ein anderer Mensch jetzt.
3 Jahre Pause habt ihr gemacht?
Drei Jahre Pause haben wir gemacht, obwohl die letzte Platte ist 2015 gekommen, insofern.
Mhm, okay.
Das hat, ja, ich glaube, ich habe die ganzen Solo-Sachen ja gespielt und ich habe viel Konzerte allein gespielt. Und das hat immer Spaß gemacht und ich bin auch sehr dankbar über alle Gelegenheiten, die ich da hatte, aber ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, es nicht mehr zu machen, weil das, was ich erzählen will, nicht alleine mit einer Akustikgitarre erzählbar ist. Und trotzdem glaube ich, dass es mich aber ruhiger hat werden lassen. Ich war immer sehr aufgekratzt, sehr aufgeregt bei Herrenmagazin-Konzerten auch und das war irgendwie auch manchmal dann einfach nicht gut. Und das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen überwunden. Ist nicht mehr so, mir ist nicht mehr so wichtig, dass mich alle lieben. Und also jetzt beim Publikum, also ich bin, war immer die, die ganze Zeit beim Publikum eher als beim Konzert.
Okay, ja.
Immer gefällt's allen? Gefällt, also wenn, und wenn ich sozusagen, wenn ich alle komplett begeistert waren, war ich so verunsichert. Mhm. Und wenn du mit einer Akustikgitarre allein im Raum spielst, dann fühlst du den Raum so hart. Du, so knallhart. Mhm. Wenn du eine Band hast um dich, dann kannst du dich so ein bisschen verstecken im Lärm, aber ja, alleine mit halt Gitarre ist der Raum so krass zu dir.
Ja, du wirst halt aus deiner Komfortzone einfach rausgerissen.
Alter Schwede.
Ne?
Und da habe ich gemerkt, so...
Ja, kannst du ja nicht verstecken, also nee. Nirgendwo.
Genau, und dann tat es mir auch nicht gut und ich merkte so, okay, entweder du arbeitest an deiner Einstellung oder das funktioniert nicht. Ja. Das wird nichts. Und dann habe ich an meiner Einstellung gearbeitet und habe das so ein bisschen abgekoppelt. Mhm. Und ich freue mich doll, jetzt auch mit Herrenmagazin wieder zu spielen, weil ich glaube, ich habe mir selbst und der Band auch keinen Gefallen getan. Bin ich jetzt zu ehrlich? Ich glaube, ich bin zu ehrlich.
Alles gut.
Oh, fuck. Wir haben da nicht so ein Problem mit.
Ja, ich habe aber immer das Gefühl, dass die Leute, man muss sich ja irgendwie verkaufen und das war immer meine, die Eigenschaft, die mir am wenigsten lag.
Also ich glaube, dafür sind wir ja auch da, dieser ja. Podcast. Wie sagte Anni, bringst du schön, hier kann man mal sagen, was man will. Und,
weil niemand hört.
Ja, du hast halt genau. keine Kontrollinstanz. Erstens das und du hast keine Kontrollinstanz da drin. Also ich kann das sehr nachvollziehen, was dir da durch den Kopf geht. So, ne? Und ja. Deswegen finde ich das so spannend, dass du jetzt quasi wieder auf Tour gehst mit der alten Combo und ich bin sehr gespannt, was da passiert.
Ja, es wird super. Also ich denke, das wird super.
Wann war euer letztes Konzert?
Unser letztes Konzert war auf einem Festival in der Nähe von Berlin. Ich weiß nicht mehr wo.
Hast du einen Lieblingssong, den wo quasi, wenn du den auf der Setlist siehst, dass du dich darauf freust, den endlich spielen zu können? Oder also ich habe das zum Beispiel so, ich habe so eine gewisse Grenze, wenn ich weiß, wenn ich die vier Songs gespielt habe, dann wird's entspannt. Mhm. Also dann wird es, dann flowt es, dann rollt das ganze Ding und ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Hast du sowas auch?
Nee, ich freue mich immer über die Songs, wo ich weiß, dass wir sie können. Mhm. Wo ich weiß, dass wir sie alle spielen können.
Das wollte ich gerade durch die Blume sagen.
Ja, genau. Also es gab auch Songs, die wir nicht so gut, die uns einfach nicht so lagen.
Ja. Es gibt halt Songs, die funktionieren live sehr gut und es gibt Songs, die einfach sehr gut auf Platte funktionieren. Und wenn man das versucht, live zu transportieren, das ja. da, das weiß, kenne ich von uns.
Das da weiß gehen, man vorher oft eben nicht.
Das ne? weiß man nicht. Und dann macht man das und man merkt einfach auf der Tour, okay, den Song sollten wir vielleicht beim nächsten Mal dann nicht mehr mit reinnehmen, weil es einfach live nicht funktioniert. Nicht,
ja.
nicht so, wie man es möchte.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist... wir haben schon auch mit Herrenmagazin so eine Komfortzone, die, wo es am besten funktioniert. Und ich glaube jetzt auch, insofern blicke ich frohen Mutes auf die Azelgift-Tour, weil ich glaube, dass wir dort genau diese Komfortzone ausspielen können. Und ja, ich habe da Bock drauf. Wir freuen uns da alle mega drauf.
Was macht ihr, wenn ihr von der Bühne kommt?
Saufen.
Ist doch klar.
Was ist das für eine Frage, Jan?
Ja, das ist ja, feiern irgendwie. Also je nachdem, ich meine, wenn man früher normal auf Tour war dann, und dann irgendwie an einem Dienstagabend in Nürnberg gespielt hatte, dann ist es natürlich nicht so, dass man, da ist ja auch der Club recht schnell leer.
Ja.
Aber jetzt glaube ich auf der Jubiläumstour, das wird aufregend.
Ja, da muss man sich dann ja auch mal richtig feiern, ne? Also
ja, dann muss man sie einmal mitnehmen.
Die jetzt. Gelegenheit muss man jetzt ja auch nochmal nutzen. Jubiläum ist ja nicht so oft.
Jubiläum ist nicht so oft, ne.
Gibt es ein Highlight-Konzert, was, also so die beste Show oder da, wo du am liebsten zurückblickst?
Es gibt so ein paar Konzerte, mir fallen zwei spontan ein, die
Hau raus.
Wirklich exorbitant waren. Einmal war das Immergut-Festival 2009 oder 10, ich bin mir nicht ganz sicher. Das war unser erstes Konzert, wo ich es nicht fassen konnte. Ich konnte es nicht fassen, was da los war. Da waren so viele Leute und die fanden das alles so toll. Es war so, ich war so überwältigt. Also, oder wir waren alle so überwältigt. Das war wirklich so, jetzt, Alter. Und, das war ein Konzert. Das andere Konzert war das war jetzt gar nicht besonders gut, aber das war in Potsdam im Waschhaus. Es muss kurz danach gewesen sein und es war eine eigene Show und da waren dann 300 Leute da und auch das konnte ich nicht glauben. Also beim Festival sind die ja nicht deine wegen da, zwangsläufig, aber dann waren sie wegen uns da und das war, was? Ich kann es nicht fassen. Das war für mich, das sieht ja aus wie ein Konzert.
Und, warum sind die denn hier? Ne?
Genau.
Wer spielt denn noch?
Und dann ein Konzert auf der letzten oder vorletzten Tour in Freiburg, was interessanterweise runterverlegt wurde. Das ist immer richtig geil. Mhm. Was heißt immer? Es ist uns eigentlich nur da passiert. Hochverlegt, das sagt man gerne, ne? Aber runterverlegt.
Aus technischen Gründen. Aus produktionstechnischen Gründen.
Genau. Und da waren aber auch meine Schwiegereltern da. Vielleicht war es daran, weil ich einen guten Eindruck machen wollte. Aber das war wirklich exzellent. Das war einfach gut. Also Herre Magazin hat auch viele schlechte Konzerte gespielt, das muss man auch mal sagen. Aber das war wirklich toll, einfach weil es hat alles gepasst. Es hat mal alles gepasst. Ja.
Ich bin gespannt, wie es auf der Tour wird. Wir sollten hingehen,
John. Ihr seid herzlich eingeladen.
Oh, sehr nett. Übel und gefährlich.
Wir sind herzlich eingeladen, uns Karten zu kaufen.
Und zwar bei Eventim.
Wir müssen uns jetzt nur ranhalten.
Es gibt auch noch andere Kartenhäuser, Ticketmaster.
Und da hört es halt auch schon auf.
Das sind aber auch Verbrecher.
Alles Verbrecher. Johnny, hast du noch was?
Nee, eigentlich sind wir, glaube ich, für heute weitestgehend durch. Ich weise nochmal gern darauf hin, dass ihr uns auf www.bandleben.de findet. Wir haben heute mit Dennis Jaspersen geredet. Seines Zeichens Frontmann bei Dennis Jaspersen.
Ah.
Und bei Herrenmagazin.
Das sagt sich übrigens immer noch komisch.
So, Dennis Jaspersen.
Ich finde ja meinen Namen auch jetzt gar nicht so gut. Also ich finde der
ist mega gut.
Ja, ich finde man stolpert da irgendwie so durch.
Das ist viel besser als Tim Bensko oder so.
Tim Bensko, aber ich finde Tim Bensko, das geht so, es rollt so
wie so ein Snare-Schlag.
Hä, was? Ich finde, das klingt wie so ein Streber aus der
ja, aber
Realschule Tim oder so.
Aber es hat
einen Tim Bensko, Klang. Ja, das schreibt immer nur Einsen.
Ich finde Dennis Jaspersen auch spannender vom Namen.
Ja, also, aber Dennis ist ja
mit Z geschrieben,
mit
ne?
Mit Z, ja, türkisch. Meine Halbtürke bin ich.
Ja, also was willst du mehr mit Z, ey, hallo, und Tim mit einem M hinten, komm.
Ich hatte übrigens noch einen wahnsinnigen Traum, ich muss es heute noch erzählen.
Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Also.
Könnt ihr rausschneiden, ich weiß, aber heute Nacht habe ich einen Traum gehabt, ich habe geträumt, Erdogan wäre mein Vater.
Oh Gott.
Nicht nur das ist jetzt richtig weird. Erdogan war mein Vater, hat mit mir Englisch geredet, hat mir kein Türkisch beigebracht, um mich fernzuhalten von meiner Mutter. Meine Mutter, die saß auch da und dann habe ich von Erdogan verlangt, dass er übersetzt. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, meiner vermeintlichen Mutter, es war nicht meine Mutter, es war Erdogans Frau, habe ich ihr gesagt, dass ich sie zwar noch nie mit ihr geredet habe und dass sie mich noch nie gehalten hat, aber dass ich sie über alles liebe. Und dann ist sie aufgestanden und gegangen. Und dann habe ich in den Armen eines Dienstmädchens geweint. Und dann bin ich aufgewacht.
Gott, oh Gott.
Ich war völlig. Ich wusste. Oh Gott, ja. Das war letzte Nacht.
Das Schlimme ist sogar, ich kann mir das sogar genau so vorstellen. Dass es
also bei mir waren jetzt auch Bilder im Kopf.
Ja. Ja. Dass es irgendwo ein Kind auf dieser Welt gibt.
Das Kind von Erdogan.
Also. Ja, Erdogan. Nee, die scheffeln Geld und stopfen das in irgendwelche Schubladen und unter Betten.
Ist auch besser so.
Ja, so mit diesem eher.
Ja, wenn ihr Psychologie studiert habt und das hier hört, dann schreibt uns gerne bei iTunes in eine Rezension. Klickt oben die 5 Sterne an und schreibt uns in die Rezension, was dieser Traum bedeutet hat. Ansonsten abonniert uns, besucht uns. Wir sind jetzt auch auf Facebook.
Wow.
Unter Bandleben zu finden.
Seid ihr auch bei Patreon schon?
Nee, bei Patreon sind wir noch nicht. Ihr könnt uns noch kein Geld geben. Wir bleiben unkommerziell und unparteiisch.
Wir bezahlen das Bier noch selber.
Wir bezahlen das Bier noch selbst. Und bei Instagram könnt ihr uns finden.
Mhm.
Und dafür machen wir gleich noch ein schickes Gruppenfoto.
Machen wir.
Und das könnt ihr dann bewundern.
Liken
und folgen und all diesen Quatsch.
Genau, alles Wichtige zu unserem Gast werden wir euch dementsprechend in die Shownotes posten. Ein paar Videos zum Beispiel vom Herrenmagazin, Vielleicht finden wir ja noch was von dem Kinder-Content.
Ja, so. Es gibt ein Video. Vom Planet gibt es ein Video.
Siehste?
Das kommt dann alles mit zu der Folge.
Genau. Ansonsten, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war eine Freude.
Sehr viel Spaß gemacht. Wir trinken jetzt auch noch ein Bier. Und ja, dann,
es geht immer.
Weißt du, was wir dann machen? Dann suchen wir Bela, weil der soll nämlich hier um der Ecke wohnen.
Ich sag euch, Gott, wo. Oh Gott. Ich sag euch wo.
Geil. Also Bela, zieh die Puschen an, wir sind gleich da.
Tschüssi.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.